Talk und Tore, der Podcast, wird Ihnen präsentiert von bwin. In der heutigen Ausgabe sind LASK-Trainer Dominik Thalhammer und New York Red Bulls-Trainer Gerhard Struber zu Gast. Noch 10 Tage bis Weihnachten und heute gibt es die letzte Ausgabe von Talk und Tore hier auf Sky Sport Austria. Ich heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie zu unserer Diskussionssendung sehr herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es war ein intensiver Herbst in der österreichischen Fußball-Bundesliga mit vielen Spielen und heute wollen wir noch mal einen Blick darauf werfen und zwar nicht nur von der Innen-, sondern auch von der Außenperspektive und deshalb freue ich mich über unsere heutigen Gäste hier bei uns bei Talk und Tore. Ich begrüße den Trainer des Tabellenzweiten vom LASK, Dominik Thalhammer. Schönen Abend.
Schönen guten Abend.
Danke fürs Kommen. Außerdem bei uns ein Trainer, der von der österreichischen Bundesliga vor einem Jahr eine internationale Karriere gestartet hat. Herzlich willkommen, Gerd Struber.
Schönen Abend.
Danke auch an Sie, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und wie immer natürlich auch an Sie die Einladung mit zu diskutieren, falls Sie Fragen haben oder auch ganz einfach nur eine Meinung abgeben wollen über unsere Social-Media-Kanäle, also über Facebook, Twitter oder Instagram. Gerhard Struber auf Heimaturlaub, deshalb ist es auch ausgegangen, heute bei uns vorbeizuschauen. New York heißt ja die neue Destination, Red Bulls. Major League Soccer geht ja erst los wieder im kommenden Jahr, im März. Ist es also im Moment eher Entspannung für Sie, dieser Heimaturlaub, oder schon der volle Fokus auf die neue Saison?
Ja, es ist auf der einen Seite natürlich ein Stück weit Heimaturlaub und auf der anderen Seite sind wir voll in der Planung. Ja, wir haben schon sehr ambitionierte Ziele das nächste Jahr ausgegeben und wir wollen einfach jetzt eine sehr schlagkräftige Mannschaft bauen. Ja, und da weiß man, dass das natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt und ja, und dahingehend bin ich natürlich auch im Moment sehr eingespannt.
Ja, wollen wir dann natürlich noch im Laufe der Sendung genauer drauf eingehen. Dominik Thalhammer, seit einem halben Jahr kann man ja sagen, sind Sie so richtig im Fokus, im Scheinwerferlicht. Nicht mehr so beschaulich die Situation wie beim ÖFB als Chef der Trainerausbildung oder der Damen-Nationalmannschaft. Wie sehr genießen Sie diese neue, vielleicht für Sie auch ungewohnte Situation und Rolle?
Ja, ich genieße vor allem die neue Herausforderung. Ich denke, es war eine schöne Zeit beim ÖFB und bin auch sehr dankbar, was ich dort machen durfte. Aber jetzt bin ich, denke ich, mit vollem Elan an diese neue Herausforderung herangegangen und die ist natürlich, denke ich, von der Schlagzahl noch einmal intensiver.
Ja, ist ja auch einiges los. Auch darüber, über den LASK und über Ihre bisherige Saison wollen wir natürlich dann ausführlich reden. Wir haben auch noch einen dritten Gast eingeladen gehabt, nämlich den Trainer des erfolgreichen Europacup-Teilnehmers des WAC, nämlich Ferdinand Feldhofer, aber der hat im Moment andere Sorgen, denn der hat einen Magen-Darm-Virus und trotzdem ist uns jetzt kurz zugeschaltet über die technischen Möglichkeiten, die es da so gibt. Zu Hause in Graz. Hallo Ferdinand Feldhofer, schönen Abend.
Ja, schöne Grüße nach Wien. Hallo.
Wie geht's Ihnen? Haben Sie zu viel gefeiert?
Na, also das wäre ein guter Grund gewesen. Da hat man vielleicht ein bisschen aufgehört am nächsten Tag, aber ja, gestern irgendwas Schlechtes gegessen, glaube ich, und die Nacht war nicht angenehm, aber es geht bergauf.
Ja, Sie sehen auch ein bisschen blass aus, aber auch in dieser Zeit ist ja immer auch die Frage, gerade auch beim WAC, werden ja auch Corona-Tests gemacht. Es ist nicht diese heimtückische, unter Anführungszeichen, Krankheit, die man vielleicht auch bei Ihnen gemessen hat.
Nein, wir hatten gestern nach dem Spiel wieder Test und waren alle negativ.
Insgesamt, habe ich schon erwähnt, Ferdinand, für Sie ja eine höchst erfolgreiche Woche mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League, also dieser Sieg gegen Feyenoord Rotterdam. Sie haben gestern schon bei uns gesagt, Sie haben enorm viele Glückwünsche erhalten von Kollegen, von ehemaligen Kollegen, von Experten, von Freunden. Gibt es da einen, der besonders heraussticht, der Sie vielleicht auch besonders überrascht hat?
Na, also ich glaube, gerade wenn es von Wegbegleitern und einfach Trainerkollegen, Wegspielern, nationale und internationale Glückwünsche gibt, das möchte ich mir nochmal bei allen bedanken. Ja, das ehrt mich natürlich sehr und hebt auch diesen Erfolg noch ein bisschen mehr.
Mit Sicherheit ist das dann ja auch eine Anerkennung, die Sie da erfahren. Ihr Präsident musste ja unmittelbar nach dem Aufstieg in die K.O.-Phase Haare lassen, musste eine Wette einlösen. Wir können noch mal bei Bilder hier sehen, unmittelbar danach. Das hat alles insgesamt ja recht brutal auch ausgesehen. Wie gefällt er Ihnen jetzt eigentlich so?
Ich kann nicht hinschauen.
Ja, grundsätzlich gefällt er mir immer. Also, macht er Tag und Nacht immer eine gute Figur und ja, die Haare wachsen immer.
Ja, davon gehen wir aus. Haben Sie eigentlich keinen Wetteinsatz ausgegeben für eine mögliche erfolgreiche WRC-Saison? Weiß ich nicht, ob uns noch hört, Ferdinand Feldhofer. Oder es hat ihn die Stimme verschlagen.
Nein,
er hört uns noch.
Wir haben uns noch gut getraut. Also ich habe keine Wette gemacht, weil ich einfach schon die Überzeugung gehabt habe, dass wir das schaffen können. Und der Präsident vielleicht zu einem schwachen Moment einmal geglaubt hat, dass wir es nicht schaffen, aber kein Verdienst.
Selber schuld, könnte man auch sagen. Heute also die Auslosung. Der Gegner Tottenham. Was erwarten Sie sich und wie sehr freuen Sie sich darauf?
Ja, freuen tun wir uns sehr natürlich. Wir haben uns das verdient. Und ja, Erster in der Premier League, der Beste in der besten Liga aktuell. Also mehr geht nicht.
Ja, Tabellenführer in der Premier League schon angesprochen und auch Gegner in der Europa League Gruppenphase von Dominik Thalhammer und dem LASK. Wie schwierig wird es für den WRC, Herr Thalhammer?
Ja, ich denke, es ist eine Riesen-Challenge, gegen diese Mannschaft zu spielen. Also abgesehen jetzt von dieser individuellen Qualität, egal wer dort spielt, also glaube ich, die Lebensversicherung von Mourinho, Harry Kane oder Son oder Bale oder Ndombele, also es ist unglaublich, was da für eine Spielerqualität gibt und wenn du glaubst, er spielt mit einer schwächeren Aufstellung, dann täuscht du dich einfach gewaltig, weil er kann 5, 6, 7 Spieler tauschen und die Qualität bleibt die gleiche. Auch die Spielweise ist eigentlich so ein typischer Mourinho Clean Sheet, also es geht darum, die Null zu halten, es geht darum, das Zentrum zu verdienen. Also schwierig zu spielen, aber es ist doch was möglich und das haben, glaube ich, wir gezeigt und das hat auch Antwerpen gezeigt.
Ja, vor allem auch zu Hause hat man gesehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört von Dominik Thalhammer. Wird es dann auch einen intensiven Informationsaustausch zwischen Ferdinand Feldhofer und Dominik Thalhammer geben, da vor dem ersten Spiel am 18. Februar?
Ja, ich habe heute schon in meinen E-Mail-Account geschaut, ob schon was gekommen ist. Der Dominik wird eine E-Mail noch haben von der Aufklärung. Und dementsprechend freue ich mich schon auf die
Mitmachung. Ja, ist mit Sicherheit wichtig. Geht ja immerhin auch um Punkte für die rot-weiß-roten Teams in der 5-Jahres-Wertung. Ferdinand, es sind noch 2 Spiele für Sie und Ihre Mannschaft in dieser Woche und in diesem Jahr ausständig. Mittwoch das Cup-Achtelfinale gegen Amstetten und dann das Auswärtsspiel in Salzburg. Was sind da noch die Ziele?
Ja, hat sich nichts verändert. Wir wollen in allen 3 bewerben. Intern beziehungsweise einfach eine gute Ausgangsposition fürs Frühjahr schaffen und da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, und Sie werden am Mittwoch auf der Bank sitzen?
Wenn es mir weiterhin so gut geht und bergauf geht, dann gehe ich davon aus, dass ich auf der Bank sitze,
ja. Ja, wir haben ja Gerhard Stuber auch hier. Gerhard, wie verfolgen Sie den WRC? Das ist ja eigentlich in den letzten Jahren nur in eine Richtung gegangen. Da haben Sie auch einen Anteil daran natürlich.
Ja, ich möchte dem Pferdl wollte heute eigentlich die Chance wahrnehmen und dem Pferdl persönlich gratulieren. Ich habe ihm keine SMS oder E-Mail geschrieben. Ich wollte ihm heute persönlich gratulieren zu diesem Riesenerfolg. Wir haben einfach mit dem WRC damals, viele Dinge in richtige Richtungen geleitet und der Pferdl hat einfach die Mannschaft weiter in einer guten Spur lassen und die machen stabil einfach, bringen die ihre Leistungen und stabil performen die immer und immer wieder auf einem sehr hohen Niveau und speziell der Mannschaftsgeist und der Spirit ist dort einfach schon was ganz Spezielles beim WRC. Und immer wieder, wenn ich die Zeit habe und die Chance habe, den WRC zu schauen, dann mache ich das, weil ich einfach natürlich mich gern zurückerinnere an die erfolgreiche Zeit und dort einfach Spiele erlebt habe, die einen coolen Geist haben. Ja, und jetzt das zu erleben, wie sie jetzt dann in Zukunft hoffentlich einen englischen Verein auseinandernehmen. Das würde mir persönlich viel Spaß bereiten.
Ja, also ich nehme mal an, die Glückwünsche sind angekommen und auch der Auftrag, oder? Ferdinand, vom Gerhard Struber.
Ja, ganz klar. Also danke und ja, wir werden das Bestes geben.
Ja, gut. Dann vielen Dank. Wenn wir Sie nicht weiter stören, schauen, dass Sie bald wieder so richtig auf dem Posten sind, wie es so schön heißt. Alles Gute und toi, toi, toi für Sie persönlich und natürlich für die Aufgaben mit dem WRC. Noch einen schönen Abend nach Graz.
Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend.
Danke. Soweit also Ferdinand Feldhofer. Und weil wir schon bei der Europa League sind, also der WRC gegen Tottenham, haben wir schon gehört, die Einschätzung unserer beiden heutigen Gäste. Und das zweite Duell lautet eben Salzburg gegen Villarreal. Ist mit Sicherheit auch eine große Herausforderung für die Salzburger, Gerhard Struber.
Ja, ich denke, das ist natürlich ein spanischer Spitzenverein, der es versteht, zu verteidigen. Und gleichzeitig auch haben sie einfach auch diese individuelle Klasse, Spiele durch individuelle hohe Qualität auch zu entscheiden. Also es wird natürlich eine Riesenherausforderung. Und gleichzeitig aber kann ich mich erinnern an die Spiele gegen große Vereine jetzt in der Champions League. Und ich gehe davon aus, dass Salzburg auch in diesem Spiel mindestens auf Augenhöhe wieder mit dem Gegner agieren wird. Und wenn ein bisschen Glück zurückkommt, dann werden sie auch einen Gegner, ich denke mal, in diesem Level auch besiegen können. Also ich traue ihnen da auf jeden Fall den nächsten Schritt zu. Aber es wird schon eine Riesenherausforderung und gleichzeitig braucht es dazu halt den notwendigen Fokus und auch ein bisschen Glück, um die entscheidenden Tore zu machen.
Ja, die spielen ja erst in 2 Monaten und trotzdem, wenn man nur ansieht, wie Real im Moment im Spitzenfeld der Primera Division 0-0 gegen Atletico Madrid in der Meisterschaft. Und außerdem haben die Spanier auch jetzt in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv gespielt. Das ist ja jene Mannschaft, gegen die Salzburg letztlich den Einzug in die Champions League geschafft hat. Und da haben die Spanier mit 4-0 und auswärts 1-1 gespielt. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, Dominik Thalhammer, für Salzburg? 50-50?
Ja, ich denke schon, dass sie gute Chancen haben, wie wir gestern zu spüren bekommen, wenn man gegen Salzburg spielt, mit welcher Intensität sie spielen, mit welcher Vertikalität, mit welchem Tiefgang und mit welchem Speed die Spieler ausgestattet sind. Und Salzburg hat geschafft, gegen Bayern gut zu performen, gegen Atletico zu performen. Und deswegen glaube ich, dass Salzburg drüber kommen wird über Villarreal.
Ja, wäre natürlich auch wichtig für den österreichischen Fußball. Sie haben schon angesprochen, gestern also das Duell zwischen Salzburg und den LASK. Wie stolz sind Sie trotz der Niederlage auf das, was Ihre Mannschaft über viele Strecken dieses Spiels gezeigt hat, vor allem sehr mutig auch agiert?
Ich denke, wir haben gestern dieses Spiel verloren, dieses Top-Spiel verloren, aber eigentlich ist es für uns einfach eine Riesenmotivation, noch mehr zu tun jetzt, weil wir haben einfach gespürt und gemerkt, dass wir es geschafft haben, in den letzten Wochen und Monaten aus unserer Sicht ein Stück weit näher an Salzburg heranzurücken von der Performance her und das motiviert uns, auch wenn wir das Spiel gestern verloren haben. Ich denke, dass wir eine richtig gute erste Halbzeit gestern gespielt haben und dass wir dann so Anfang der zweiten Halbzeit leider Salzburg ein bisschen so in die Karten gespielt haben, nicht mehr so klar in der Struktur und im Plan waren und auch Bälle, Ballgewinne kurz weggespielt haben. Und das darf man gegen Salzburg nicht tun, weil die einfach ein unglaublich gutes Gegenpressing haben. Und dadurch haben wir sie ein bisschen stärker gemacht. Und summa summarum glaube ich aber trotzdem, dass die Leistung eine gute war. Und wie gesagt, sie motiviert uns einfach noch härter an uns zu arbeiten.
Ja, erste Hälfte haben wir schon angesprochen, können wir auf den Blick auch machen auf das 1-0, weil es ja auch aus der Entstehung her ein wunderbares Tor war. Über 3 Stationen, Ranftl, Geuginger mit dem feinen Ballkontakt und dann Eggestein mit dem Kopfballtor zum 1-0. Gerhard Struber, wie sehr hat Sie auch das Spiel insgesamt vom Tempo her beeindruckt, abgesehen jetzt von diesem Tor?
Ja, ich finde erst speziell die erste Halbzeit hat eine sehr hohe Intensität gehabt und ich finde einfach auch, dass die Spielkontrolle des LASK mir sehr imponiert hat, weil ich finde auch das Pressing und auch die Intensität von Salzburg auf einem sehr hohen Niveau war und der LASK hat da immer wieder auch gute Momente gefunden. Wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, sieht man dann schon einfach auch, wo Salzburg nachlegen kann im Kader, ja, und einfach was für besondere Qualität in diesem Kader schlummert. Ja, und am Ende hat sie aus meiner Sicht dann schon auch diese Qualität einfach durchgesetzt. Ja, und, ja, aber nur einmal, und muss dem Dominik auch beipflichten. Ich finde einfach, dass der LASK in diesem Spiel schon auch unter Beweis gestellt hat, auf welchem Level sie mittlerweile sind und auch Salzburg eine gewisse Zeit auch vor Probleme gestellt hat.
Ja, mit Sicherheit. Ich wollte noch auf dieses Tor zurückkommen, auf den Torschützen, auf Johannes Eggestein. Er hat jetzt in 14 Pflichtspielen für den LASK 9 Tore erzielt und 3 Torvorlagen. Es ist eine Leihgabe von Werder Bremen. Werder Bremen schießt selten Tore aktuell, hat viele Stürmerprobleme. Gibt es da vielleicht eine Klausel, dass der im Jänner schon wieder abhanden kommt, auch wenn es heißt, der ist bis Jahresende, also bis Saisonende beim LASK?
Grundsätzlich nicht. Wir planen schon bis Saisonende mit ihm. Er war, denke ich, ein sehr, sehr guter Griff für uns. Selten einen Spieler gesehen, der taktisch so diszipliniert und klar spielt und der so sich klar im Matchplan bewegt. Also ein toller Spieler und denke ich auch von der Technik sehr, sehr sauber. Und von daher wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung für uns.
Ja, also Sie gehen davon aus, dass er auch im Frühjahr bei Ihnen ist. Pflichten Sie bei, was Gerd Stuber sagt, dass der Unterschied vielleicht dann auch eben doch war, das, was Salzburg dann an vielleicht auch Qualität doch noch hat, auch Stichwort Chancenverwertung?
Ja, natürlich hat Salzburg eine hohe Qualität, aber ich denke, die Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, diese individuelle Qualität auch zu kompensieren. Und das haben wir über weite Strecken des Spiels wirklich sehr, sehr, sehr gut geschafft. Ich glaube, Faktum in dem Spiel war einfach, dass wir als LASK nicht nachlassen dürfen, dass wir unsere Situationen einfach ganz konkret im Detail spielen müssen und gut im Plan bleiben müssen, um einfach unsere Erfolgswahrscheinlichkeit hochzuhalten. Und das ist dann uns in der zweiten Halbzeit in der einen oder anderen Situation nicht mehr so gut gelungen.
Ja, weil es gab zum Beispiel die Möglichkeit, dass das Spiel vielleicht ja auch in eine andere Richtung gelaufen wäre, wenn Geuginger das 2:1 erzielt hätte, wo eben das Spiel dann auch dann auf der Kippe stand. Stankovic mit einer sehr guten Reaktion und quasi im Gegenzug dann das Tor für die Salzburger. Ne? Muss man auch sagen. Insofern da sieht man auch, wie eng eigentlich das Spiel beieinander liegt.
Ja, ein bisschen ein Matchglück, denke ich, gehört immer wieder dazu. Aber hier hat Zizan Stankovic schon hervorragend gehalten. Ja, und im Gegenzug hat man dann ja, nachgelegt. Also ja, gegen Salzburg muss man einfach die Momente nützen. Ja, die wenigen Chancen, die sich dann in einem Spiel ergeben, ja, die muss man dann eiskalt nützen. Und das hat der LASK halt in dieser Situation nicht so umgesetzt.
Ja, weil eben dann, wie schon angesprochen, im Gegenzug die Salzburger mit Berisha das 2:1 erzielt haben und dann natürlich auch bewiesen haben, wie flott sie auch zum Beispiel das Spiel austragen können bei Balleroberung mit einer Standardsituation. Und wir sehen nämlich zunächst nach dieser Aktion, wo Geuginger die Chance hatte, gibt es den Eckball, dann kann man vielleicht auch diskutieren, war es ein gefährliches Spiel, dann war es aber eine Abseitsposition und jetzt achten wir, wie Ramaljo hier das Spiel schnell macht. Und das sieht man ja auch sehr oft international. Dominik Thalhammer, waren da auch Ihre Spieler vielleicht nicht sofort fokussiert nach dem Schiedsrichterpfiff?
Ja, da gebe ich Ihnen schon recht. Und ich denke einfach, diesen Fokus auf dem Niveau muss man auch in den Spielunterbrechungen haben. Und das war schon in Tottenham oder gegen Tottenham der Fall. Da haben wir ein Tor auf die Art und Weise erhalten. Und da waren wir sehr, sehr stark noch im Reklamieren, weil da gab es ein, zwei Entscheidungen des Schiedsrichters, was einfach diskutiert wurde. Und ich denke, da hätten wir fokussierter sein müssen in der Situation, weil da sind wir etwas überrascht worden.
Also den Spieler vielleicht ein bisschen zu blockieren, dass er nicht gleich abspielt. Ne?
Zum Beispiel, ja. Ja,
wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir haben das Thema Stürmer auch schon angesprochen. Mit Ragusch und Karamoko gibt es auch verletzte Spiele. Ich glaube, es gibt sogar auch eine erste von unseren Zusehern zum Thema Stürmer beim LASK. Ist es unter Umständen ein Thema aufgrund der beiden verletzten Spieler im Sturmzentrum, Ragusch und Karamoko, dass der LASK, Sie sehen es hier, im Winter mit personellen Neuzugängen plant? Ist das auch ein Wunsch von Ihnen vielleicht sogar?
Grundsätzlich ja, und es wird auch natürlich intern diskutiert, weil es natürlich schon ein Thema ist und weil ja, vor allem unsere erste Pressinglinie immer sehr, sehr intensiv arbeiten muss und wir dann, denke ich, dass die Spieler auch sind, die wir als erstes vom Platz nehmen müssen oft auf den Spielen, weil die aber hohe Intensitäten gehen müssen. Und nachdem jetzt auch Ragusch und wie gesagt Karamoko ausfallen, aktuell ist es natürlich ein Thema.
Also ein zentraler Spieler, ein Zielspieler.
Das wäre überlegenswert, ja.
Ja, weil Flügelspieler, glaube ich, gibt es genug.
Genau.
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Wie sehr sehen Sie eigentlich schon den Fußball beim LASK, Dominik Thalhammer, den Sie auch dort so sehen möchten?
Ich glaube, beim LASK hat man natürlich was vorgefunden, was schon unglaublich gut entwickelt war. Viele sprechen von dieser LASK-DNA und dieser hohen Intensität, dieses mutige nach vorne verteidigen. Und das ist, denke ich, schon sehr speziell beim LASK. Einem LASK-Spieler ist egal, was hinter ihm passiert, weil er verteidigt einfach nach vorne. Ich denke, das ist ähnlich, diese Red Bull-Philosophie natürlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es auch jetzt wichtig, einen Schritt im Ballbesitz weiterzumachen. Die Mannschaften verteidigen immer mehr und in der Liga stehen die Gegner extrem tief und man versucht immer, wenn man sehr schnell einfach den Rücken einfach, unserer Abwehr einfach anzuspielen, und da braucht man jetzt auch Lösungen im Ballbesitz und da braucht man mehr Spielkontrolle, da braucht man Struktur und deswegen haben wir jetzt auch versucht, auch im Positionsspiel uns zu verbessern, dass wir einfach mehr Kontrolle auch im Ballbesitz einfach haben, mehr Struktur, mehr Entscheidungsprobleme für den Gegner und ich denke, dass das sich ganz gut entwickelt hat und dass da gute Fortschritte einfach zu sehen sind und dass es ein wichtiger Weg ist auch für unser Spiel.
Aber das stelle ich mir, das ist das Schwierigste, ist ja der Ballbesitzfußball, der Positionsfußball. Zu reagieren ist ja einfacher als zu agieren.
Ja, ich denke, man braucht halt in jeder Phase des Spiels eine Antwort. Und ich glaube, wenn man sich in allen vier Phasen gut bewegen kann, ein gutes Positionsspiel hinkriegt, ein gutes Umschalten hinkriegt und das Ganze gepaart immer mit einer guten Intensität, dann hat man am Ende halt eine wettbewerbsfähige Mannschaft in jeder Liga. Und ich glaube, das muss halt der Anspruch an einen modernen Trainer sein, dass er hier Antworten findet und mit seinem Team, unterschiedlich wie das Niveau ist, immer wieder auch dementsprechend hinführt, die Mannschaft.
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Die ersten Fakten, die man ja auch sieht, auch Dominik Thalhammer, im Vergleich zwischen den beiden Saisonen, also der letzten Saison und der aktuellen, sieht man ja auch gerade, dass das Ballbesitzspiel beim LASK um ungefähr 5% auch zugenommen hat. Also insofern ist ja das offensichtlich auch schon zum Teil verwirklicht worden, was es von Ihnen auch gewünscht ist. Und unsere Analyseredaktion hat diese Entwicklung auch noch einmal genauer angesehen zwischen der letzten und der aktuellen Saison.
Balayer Ismail übernimmt von Vorgänger Oliver Glasner eine Mannschaft, der hohes Pressing und schnelles Umschalten nach Ballgewinn ins Blut übergegangen ist. Ismail führt dieses Spiel, das auch durch viele lange Bälle und den Kampf um den freien Ball gekennzeichnet ist, erfolgreich weiter. Die Ballbesitzzeiten steigen zwar unter ihm bereits merklich, dienen in den höheren Zonen aber hauptsächlich der Ballsicherung. Der Fokus liegt auf schnellem, geradlinigem Spiel hinter die Abwehr mit tiefen Sprints der Offensivakteure und Abschlüssen bei aufgeweichter gegnerischer Defensivstruktur. Dominik Thalhammer kann auf all dem aufbauen, benötigt aber neue Lösungen im Ballbesitz, da die Liga-Kontrahenten gegen den starken LASK immer kompakter verteidigen. Im Spielaufbau betreibt der LASK nun mehr Aufwand für die Vorbereitung der Angriffe. Das Linzer Positionsspiel ist durch eine entsprechende Raumaufteilung für ein kontinuierliches Passspiel gekennzeichnet. Kreativspieler können aber auch in 1-gegen-1-Aktionen den Ball nach vorne tragen. Die gute Offensivorganisation sorgt dann im Angriffsdrittel für ausreichend viele Passoptionen. Bloß die Abschlusseffizienz bleibt bis dato noch hinter den Erwartungen zurück.
Ja, da geht es natürlich dann auch um die Chancenverwertung. Expected Goals heißt das ja. Und da hinkt man ja wirklich auch ein wenig nach. Ist es das, woran auch im Moment sehr intensiv beim LASK gearbeitet wird?
Ja, ich glaube, gerade die Expected Goals-Werte sind ja höher als auch letztes Jahr und das Jahr zuvor.
In der Liga liegt man ganz leicht hinter den erwarteten Toren im Moment.
Ja. Ja, ich denke, die Aufgabe eines Trainers oder eines Trainerteams und auch gemeinsam mit der Mannschaft, wenn wir dies entwickeln wollen, ist es einfach, die Mannschaft einfach sehr, sehr oft in diese Abschlusssituationen einfach zu bringen. Einfach eine Struktur zu schaffen, dass man einfach in gute Abschlusssituationen kommt. Und ich denke, da steigert sich die Erfolgswahrscheinlichkeit im Spiel dadurch. Ich denke, wir thematisieren die Abschlüsse jetzt in der Hinsicht einfach nicht so, weil ich denke einfach, dass es einfach um die Frequenz ankommt, in diese Situationen einfach zu kommen und alles andere wird erfolgen.
Ja, das LASK-Spiel. Gerd Stober hat natürlich auch sehr viele Red Bull-Prinzipien enthalten. Wird es dann auch bei New York genau dieses Spiel geben, das Red Bull auszeichnet?
Ja, natürlich wollen wir natürlich diese Red Bull-Identität auch natürlich Richtung New York bringen. Und wir wollen uns auch in diesem Spiel an unseren Prinzipien messen lassen. Wir wollen da natürlich einen richtigen Schritt nach vorne machen. Müssen wir auch, wenn man sich die Ziele anschaut, die wir vorhaben. Von daher ist es klar, dass wir die Prinzipien ausbauen, dass wir einfach auch in allen Phasen zulegen müssen. Und ja, und da bin ich aber sehr, sehr zuversichtlich.
Ein Spiel hatten Sie ja schon. War irgendwie sehr turbulent, oder? Weil da kommt man nach New York, nach langem Hin und Her, bis es, glaube ich, ein Arbeitsvisum gibt, ja. Aufenthaltserlaubnis, und dann hat man ein Playoff-Spiel und dann war es vorbei. Aber immerhin gegen den späteren Sieger, oder?
Ja, genau. Also Columbus Crew war unser Playoff-Gegner. Ja, ich habe 3 Tage Zeit gehabt, mit der Mannschaft uns einzuschweren, ein Drehbuch zu bauen für diesen Gegner. Ja, am Ende, glaube ich, haben wir in diesem Spiel eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen. Aber man muss auch ehrlich sein, dass Columbus an diesem Tag den Sieg mehr verdient hat wie wir. Am Ende ist es jetzt der amerikanische Meister. Und aber wir haben schon das eine oder andere in diesem Spiel sehen können. Aber der Startschuss, der erfolgt jetzt. Ja, jetzt geht's los, ein Team zu formen, das natürlich diesen Zielen gerecht werden kann, die man da im Blick haben. Und natürlich geht es dann darum, auch in der Philosophie die Mannschaft nach vorne zu bringen. Und für das habe ich die Verantwortung.
Sie haben ein Spiel an der Seitenoutlinie jetzt erleben dürfen als Trainer. Sie haben natürlich auch schon andere Spiele gesehen. Gibt nämlich auch eine Frage von unseren Zusehern, ob Sie jetzt da schon beurteilen können, den Unterschied vielleicht zwischen der Major League Soccer und der österreichischen Bundesliga oder auch der österreichischen zweiten Liga, wo Sie auch ein Liefering-Trainer waren.
Ja, eine seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Ich habe natürlich viele Spiele gesehen im Fernsehen. Ich habe dann eins live erlebt. Es ist schon sehr auch südamerikanisch geprägt. Es sind sehr viele Spieler mit viel Spielwitz unterwegs in der MLS. Und gleichzeitig natürlich bringen die Amerikaner sehr von der physikalischen Seite her richtig gute Athletik mit in das Spiel. Speziell, wenn man sich die Daten genauer anschaut, liefern die richtig gute Werte auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch im Vergleich zur Championship. Im Vergleich zur österreichischen Liga ist es schwer, hier Vergleiche zu ziehen. Ja, es ist sehr physikalisch geprägt, aber schon auch mit viel Spielwitz. Das würde ich jetzt im Moment so sehen.
War das der Grund, warum Sie in die USA gegangen sind? Weil viele haben sich ja gesagt, was ist das daran so reizvoll? Ich meine, Sie waren in England, wenn man sagt Championship, erdiger Fußball, und die USA, ja, Show, oder?
Da ist, also das Championship und erdiger Fußball, da ist tatsächlich was dran. Und speziell, ich habe auch die Chance gehabt, nur die Atmosphäre zu erleben vor der großen Corona-Pause mit den Zuschauern. Das war ganz was Spezielles und Besonderes. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mit New York Red Bulls jetzt die Chance, einfach an ganz, ganz ambitionierten Zielen zu arbeiten. Und das war für mich so der persönliche Trigger, wieder was anzugehen, ein Projekt, das einfach sehr ambitioniert ist, ja, wo die Ziele sehr hoch gesteckt sind und wo natürlich auch der Standard, und den kenne ich natürlich, in der Red Bull-Welt auf einem sehr hohen Level ist. Und das hat mich einfach gereizt, diesen Schritt zu wagen nach New York.
Aber es hat ja geheißen, es hat ja auch Interesse gegeben von einem oder anderen englischen Club. Das war keine Überlegung wert, vielleicht auch noch zu warten ein wenig, weil es läuft ja ganz gut im Moment bei Barnsley. Also in der Mannschaft, die steckt ja was drinnen, und im Moment ist man näher an einem Aufstiegsplatz als an einem Abstiegsplatz.
Auf jeden Fall. Ich finde einfach, dass man einfach auch in Barnsley gelungen ist, was Tragfähiges zu hinterlassen. Und auf der anderen Seite ist aber das, was ich an Ambitionen erlebe in New York, auch in den Gesprächen mit den verantwortlichen Menschen in New York, hat mich einfach dann am Ende bewogen, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube einfach, dass für meine persönliche Entwicklung als Trainer, auch als Mensch in New York, eine Riesenchance ist, mich einfach auf meiner persönlichen Klaviatur ja, zu erweitern und diese Chancen, die will ich wahrnehmen, die kriegt man nicht so oft im Leben und, ja, und das war dann in Summe einfach der Grund, diesen Schritt zu gehen.
Ja, das Spielsystem ist ja dort ein anderes. Es gibt ja einen Draft, es gibt Salary Cap, also Gehaltsobergrenzen, auch der Kader darf nicht größer sein, gibt es glaube ich eine Obergrenze. Sind die Regeln für Sie auch nachvollziehbar oder müssen Sie sich da erst daran gewöhnen, weil das ist ja in Österreich, in England doch ein bisschen anders?
Ja, es ist schon ein Regeldschungel. Ja, es ist schon einiges los in der MLS, was die Regeln angeht. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, wenn man in der MLS arbeitet, dass man als Coach sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann, weil einfach alle anderen Mannschaften natürlich mit denselben Regeln ausgestattet sind. Es gibt den Salary Cap. Man kann nicht so wie in Europa individuell finanzkräftige Vereine kennen, dann sie natürlich dementsprechend verstärken hier in Europa. Das ist in der MLS nicht so einfach möglich. Also hier ist man dann von der Kaderspitze, aber auch von der Kaderstärke her auf einem ähnlichen Niveau, auf einem ähnlichen Level. Und das heißt für mich als Trainer, dass ich da mit meinem Trainerteam gemeinsam natürlich auch riesen Einfluss nehmen kann. Und das war mit ein Grund, warum ich diesen Schritt gemacht habe.
Ja, es war nicht der erste, unter Anführungszeichen, risikoreiche Schritt, wenn man so sagen möchte, jetzt von England in die USA, sondern auch schon vor einem Jahr vom WAC nach Barnsley. Haben ja auch viele gesagt, wieso geht er jetzt nach ein paar Monaten erfolgreicher Arbeit nach England. Lieben Sie das Risiko? Oder halten Sie es weniger mit Treue?
Nein, es geht einfach eher, dass ich halt einfach ein mutiger Mensch bin, glaube ich. Und das war ich immer. Das hat nicht im Fußball angefangen, sondern das ist einfach was, das, was ich ja gleichzeitig von meinen Jungs am Platz erwarte, das bin ich einfach selber auch. Ich traue mir einfach viele Dinge zu und schaue mir aber auch die Dinge davor sehr, sehr gut an. Bevor ich den Schritt nach Barnsley gewagt habe, habe ich mir Barnsley schon sehr, sehr genau angeschaut und ich habe schon gewusst, auf was ich mir einlasse. Aber gleichzeitig war das einfach ein Reiz und England hat mich einfach persönlich auch noch mal reifen lassen in einem viel schnelleren Tempo, wie das in Österreich möglich gewesen wäre. Und solche Dinge gehe ich dann an mit viel Mut, ja, nicht mit Übermut, ja, sondern gut durchdachter und am Ende hat mir der Erfolg einfach auch recht gegeben.
Ja, ich sehe auch eine gewisse Parallele bei Ihnen, Dominik Thalhammer. 9 Jahre ÖFB und dann Bundesliga, der LASK. Auch Sie hätten ja sagen können, das war ja ganz angenehm beim ÖFB und es ist doch ein Risiko, jetzt sozusagen in der freien Wildbahn, in der Praxis zu arbeiten, wenn man jetzt nur mal die Trainerfortbildungstätigkeit, für die Sie verantwortlich waren, beim ÖFB vergleicht und die Damen-Nationalmannschaft beiseite lässt. Was waren da Ihre Überlegungen?
Nein, es war schon ein großartiges Arbeitsumfeld beim ÖFB und ich denke, man muss natürlich auch dankbar sein, wenn man bei so einem großen Verband, der sich ja in den letzten Jahren extrem professionalisiert hat, noch einmal mehr professionalisiert hat, arbeiten zu dürfen und es ist dann sicher dort auch der Sicherheitsgedanke, der dort natürlich eine gewisse Rolle spielt. Du hast einen sicheren Job. In der Bundesliga, glaube ich, ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Trainers 1,2 Jahre.
Das haben Sie einen 3-Jahres-Vertrag.
Genau. Das ist dann gescheit. Und, aber ja, das ist einfach so, dass man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit auch, denke ich, für sich erkennt, was können jetzt noch die Ziele sein, wohin willst du dich entwickeln, wie schaut dein Lebensplan aus für die Zukunft und da musste für mich noch was kommen und ich wollte unbedingt noch den Weg einfach in die Bundesliga machen und da gab es eine gute Gelegenheit mit dem LASK, weil einfach dort Leute am Werk sind, die sehr visionär denken, also mit dem Präsidenten, mit Sigmund Gruber und Jürgen Werner und das hat mich einfach begeistert und ich denke, für so ein Projekt oder für so einen Verein lohnt es sich einfach dann, denke ich, auch viel aufzugeben.
Wollten Sie sich auch selbst jetzt oder wollen Sie sich selbst auch beweisen, dass Sie eben das, was Sie vielleicht auch vielen, unter anderem auch Gerd Struber, gelehrt haben, auch selbst anwenden können?
Ja, also man kommt natürlich dann auch mit vielen spannenden Persönlichkeiten, mit jungen Trainern, mit großem Potenzial zusammen. Man kommt mit sehr vielen internationalen Top-Leuten, Fachleuten zusammen. Man bekommt sehr viel mit in der Zeit, man erweitert seinen Horizont, man wird selber besser und dann will man natürlich das auch, was man hier mitbekommt, auch in der Praxis anwenden und jetzt war es soweit.
Ja, das ist es soweit und es läuft ja im Moment auch ganz gut. Und war für Sie auch kein Thema zu sagen, dieses Risiko, Stichwort mein Vorgänger, ist nach einer guten Saison plötzlich nicht mehr da, das ist es mir dann eben nicht wert. War das überhaupt nur ein Gedanke oder nicht?
Nein, eigentlich nicht. Ich denke, man spricht dann mit den verantwortlichen Leuten, man lernt das Umfeld kennen. Ja, man erkundigt sich und denke, es hat sich auch in Bezug auf die Mannschaft so viel bestätigt. Also das ist eine Mannschaft, die unglaubliches Mindset hat und eine unglaubliche Mentalität und die sich ständig auch weiterentwickeln will. Und dann kriegt man ein Gespür für die Situation und dann macht man es. Und bislang hat es mich natürlich sehr stark bestätigt.
Ja, ist ja ganz interessant, Ihr Vorgänger war ja Valerian Ismail und der ist jetzt der Nachfolger von Gerhard Strober in Barnsley. Was hören Sie so von den ehemaligen Kollegen und Mitspielern und aus Barnsley?
Ja, ich denke einfach, dass der Ismail jetzt einfach auch eine Mannschaft mit übernommen hat, die natürlich nicht vergleichbar ist von der Situation, wie es ich übernommen habe im November.
Als Letzter.
Und von daher, glaube ich, kann man jetzt einfach aufbauen. Und das kriege ich auch von den Jungs mit, ja, aus Barnsley speziell, von den Jungs aus Österreich, mit denen natürlich auch nach wie vor in Kontakt stehe. Und ja, ich freue mich einfach für die Jungs, dass es stabiler geworden ist jetzt, dass einfach es in eine Richtung geht, wo man sich nicht dauernd da Gedanken machen muss über Abstieg oder ja. Nichtabstieg.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sehen sich als einen mutigen Menschen ein. Deswegen haben Sie auch diese Trainerstationen und diese Überlegungen gehabt, auch dementsprechend zu wechseln von Wolfsberg nach Barnsley und dann eben nach New York. Es gibt ja einen Menschen, der schon immer an Sie geglaubt hat als Trainer. Wissen Sie, von wem ich rede? Es wird vielleicht mehrere geben, aber einen haben wir gefragt und der hat das immer schon so gesehen.
Das könnte der Christoph sein.
So ist es. Christoph Freund, der Sportdirektor von Salzburg. Hören wir mal kurz hin.
Christoph Freund und Gerhard Struber, zwei alte Bekannte.
Ich glaube, es ist eine ungewöhnliche Karriere ein bisschen für einen Trainer, einen österreichischen Trainer, sein Werdegang. Und ihm wurde nichts geschenkt, er hat sich das alles auch hart erarbeitet. Und ja, für mich beeindruckend die letzten Jahre, wie er sich entwickelt hat als Trainer, aber auch als Persönlichkeit, hat immer an sich gearbeitet. War lange Nachwuchstrainer bei uns, dann bei unserem Kooperationspartner FC Liefering. Und es war nicht immer so einfach, hat auch einige Rückschläge immer wieder ja, mal hinnehmen müssen, aber er hat nie aufgegeben. Das ist auch seine Mentalität, er ist ehrgeizig, er ist selbstbewusst und geht seinen Weg.
Liefering, WRC, Barnsley, New York. Wenn die Zeit reif ist, zieht Strober weiter.
Ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange. Ist er bodenständig, hat Familie und steht eigentlich schon für Kontinuität. Und ich glaube, wenn dann die Ziele übereinstimmen von einem Verein und er sich auch immer weiterentwickeln kann, dann kann ich mir schon einmal vorstellen, dass er bei einem Verein länger bleibt. Bin ich mir fast sicher.
Herausforderungen nimmt er an. Ganz egal wo, ganz egal in welcher Sprache.
But sometimes it's necessary that we have more patience. Yeah? That we move the opponent from one side to the other side. And when we have the right space, then we go. We work for the right moment, boys. Yeah? Together.
Wie beurteilen Sie sein Englisch?
Ich finde es richtig cool und ich finde, das ist genau Strupsi, weil er ist mutig, er scheißt sich nicht, wie man sagt. Er sitzt sich dann hin und entwickelt sich und es ist schon viel, viel besser geworden. Aber wer macht das mit keinem perfekten Englisch, sagen wir mal, nach England zu gehen und ja, dann in der Pressekonferenz zu sitzen, vor die Jungs zu stellen? Das ist Strupsi 100%.
Und jetzt also New York. Zurück in der Red Bull-Familie. Der eine oder andere Salzburger könnte noch zu ihm stoßen.
Ja, er kennt natürlich unsere Spieler sehr, sehr gut und auch wie unsere Spieler ausgebildet sind oder wie sie Fußball spielen, passt sehr gut zu der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Aber werden wir jetzt sehen, was die nächsten Wochen bringen. Aber er ist sicher an den einen oder anderen Spieler nicht uninteressiert von uns.
Es gibt also in den kommenden Wochen Gesprächsbedarf zwischen Freund und Struber.
Naja, Sie kennen sich ja schon länger. Der darf alles sagen, oder?
Ja, wir kennen uns gut und der Christoph darf tatsächlich sehr, sehr viel sagen. Ja.
Ja, wie wichtig war er für Sie in der bisherigen Karriere als Ratgeber?
Ja, der Christoph und ich, wir kennen uns jetzt seit vielen, vielen Jahren. Wir sind gemeinsam.
25 Jahre, mehr so, ne?
Genau. Und wir haben gemeinsam in der Landesauswahl Fußball gespielt. Wir haben in Salzburg, wir haben gemeinsam einfach unglaublich coole Momente gehabt. in der Fußballwelt, aber außerhalb. Und der Christoph ist einfach einer, der ja, für mich immer Ansprechpartner ist, so wie ich für ihn bin. Und von daher kennen wir uns natürlich sehr, sehr gut und genau und wissen, was wir ja, voneinander haben können.
Ja, und wie gut kennen Sie sich, wenn es dann darum geht, vielleicht den ein oder anderen Spieler von Salzburg nach New York zu transferieren? Ist das möglich?
Ja, da muss man einfach schauen, was Sinn macht. Am Ende des Tages braucht es für alle Beteiligten ein Win-Win und natürlich auch für den Spieler. Ja, wir wollen ja am Ende den Spieler den nächsten Schritt ermöglichen. Ja, und wenn in Salzburg gerade einfach die Situation ist, dass ein Spieler nicht so viel Spielzeit hat und wir als New York hier möglicherweise eine Plattform bieten können für den Spieler, um den nächsten Schritt zu machen, ja, dann macht es Sinn. Und ich denke einfach, dass es da möglicherweise auch den einen oder anderen geben könnte, der das nutzen möchte.
Daniel Reuer ist ja in New York gewesen. Bleibt er auch in der kommenden Saison? Steht das schon fest?
Ja, von dem gehen wir aus. Der Daniel Reuer hat eine richtig gute Erfolgsgeschichte geschrieben in New York und hat einen richtig guten Einfluss auf die Mannschaft. Also ich gehe davon aus, dass er bleibt, ja, dass er mit uns auch in die Zukunft geht und auch wieder eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernimmt.
Ja, und weil wir über Christoph Freund gesprochen haben, natürlich gibt es dann auch immer das Thema, wenn einer so gut mit dem Sportdirektor von Salzburg ist, dann wird er auch immer wieder ein Thema sein, mal für Salzburg. Ist das ein Ziel für Sie?
Ich denke, dann kennt man die Red Bull-Welt nicht genau. Es geht in der Welt einmal um Leistung, ja, und man muss einfach dementsprechend liefern. Ja, und dann ist man am Ende des Tages nicht in der Red Bull-Welt allein Thema, sondern in ganz Europa möglicherweise oder in einem anderen Club in der MLS. Mein Ziel ist einfach mit New York Red Bulls die nächsten Jahre und über einen längerfristigen Vertrag einfach richtig erfolgreich zu sein.
Auch drei Jahre,
mhm. Ja. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Also von daher bin ich jetzt einfach einmal dabei, stabil was aufzubauen, stabil was in die Wege zu leiten und dann wird man sehen, wo das dann auch wieder hingeht.
In den letzten Tagen vor Weihnachten stehen noch einige ganz wichtige Spiele in Europas Top-Ligen und in den nationalen Pokalwettbewerben auf dem Programm. Und weil es immer eine interessante Sache ist, wenn man auf den Ausgang eines Spiels wettet, hat bwin ein äußerst interessantes Angebot für Sie. Bei bwin gibt es nämlich für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt bwin bis zu 100 Euro als Free-Bet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf bwin.com/Tore, also bwin.com/Tore anklicken. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann alles, alles Gute.
Dominik Thalhammer, jetzt gibt es gar nicht so viele österreichische Trainer im Ausland. Also Glasner und Hütte in der deutschen Bundesliga, Gerd Struber in New York. Ich glaube, Ralf Hasenhüttl darf man nicht so wirklich dazu zählen. Er ist zwar Österreicher, aber die Ausbildung hat er in Deutschland gemacht. Wie wichtig ist es auch, gerade in Ihrem ehemaligen Job, dass sozusagen rot-weiß-rote Trainer auch das Wissen ins Ausland tragen und damit auch zeigen, dass die Ausbildung hier eben auch diesen Stellenwert hat?
Ja, ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube, es geht überhaupt um das Trainerbild an sich, weil der Trainer einen unglaublichen Impact auf den Fußball im gesamten Land hat. Und deswegen haben wir einfach sehr stark darum gekämpft, dass die Trainerausbildung einen unglaublich hohen Stellenwert haben muss, einfach in einem Verband. Und ja, das freut mich natürlich sehr, wenn es viele österreichische Trainer gibt, die den Sprung ins Ausland schaffen. Ich denke, es gab in der Trainerausbildung in den letzten Jahren sehr, sehr viele Professionalisierungsmaßnahmen. Ich glaube, vor allem die höchste Ausbildung, die UEFA Pro Lizenz, ist eine sehr, sehr gute Ausbildung, wo man als Trainer sehr viel mitnehmen kann. Und von daher, glaube ich, ist dieser Stellenwert einfach sehr wichtig, den die Ausbildung haben muss.
Es gibt natürlich auch immer die Kritik, der Vergleich Theorie mit Praxis. Da ist zwar schon einiges passiert. Sie haben auch versucht, vieles zu unternehmen, aber aus Ihrer jetzigen Sicht, glauben Sie, dass Sie vieles mitnehmen konnten? Und da wollen wir dann noch reden, dass Sie ja schon in frühen Zeiten auch einmal in der Bundesliga schon aktiv waren bei der Admira. Aber glauben Sie, dass die Ausbildung auch so ist, dass Sie dann den Herausforderungen, die zum Beispiel im Profigeschäft in der Bundesliga auch an einen Trainer gestellt werden, dass diese Herausforderungen tatsächlich dann auch bearbeitet werden in allen Facetten?
Ja, das denke ich schon, weil die Ausbildung immer mehr in die Realität geht. Ich kann mich nur erinnern, Gerd war auch in der Ausbildung und wir sind dann nach Liefering gefahren und haben dort ein Training analysiert und in alle Teilbereiche zerlegt, sodass einfach, denke ich, der Trainer dann auch einen sehr, sehr großen Mehrwert dadurch hatte. Und da gibt es viele Situationen, wo die Realität natürlich, wo man nicht in die Realität kann, wo die Realität simuliert wird. Da denke ich an Medientrainings. Also ich denke, man kann einfach da sehr, sehr viel machen und entwickeln und realitätsnahe Prinzipien implementieren und einbauen, so dass die Ausbildung wirklich einen extrem hohen Standard hat.
Ist es so, Gerd Stuber, hat es Ihnen auch geholfen, gerade in diesen auch nicht so einfachen Phasen, zum Beispiel in England?
Ja, ich denke, die Ausbildung ist was Spezielles, speziell in diesem Pro-Lizenz-Kurs, weil man einfach eine Gruppe an Trainern ist, die schon eine gewisse Erfahrung auch im Trainerleben vorweisen können. Und dann geht man einfach auch sehr oft gemeinsam in Diskussion über Themenbereiche. Ja. Wenn man dann ins kalte Wasser geschmissen wird, Bundesliga oder Championship, dann ist natürlich dieses Praxislernen aus meiner persönlichen Sicht natürlich das Entscheidendste. Und wenn man aber dann immer wieder aus diesem Praxislernen oder aus dieser Praxis heraus Feedback kriegt von Trainern, von Experten, dann ist man gut beraten, wenn man das reflektiert und auch immer wieder versucht, anzunehmen oder Dinge überlegt, wie kann man sie verbessern. Und da war die Pro-Lizenz natürlich auch ein Schlüssel, um in andere Philosophien hineinzuschauen, um Hospitationen zu machen im Ausland, sie in einen Gedankenaustausch zu begeben mit Trainern auf speziellem Niveau. Und wenn man die Chance natürlich dann nützt und auch weiß, dass man die Chance nicht so oft hat als Trainer, ja, dann kann man da viel, viel mitnehmen. Und das hat mir natürlich auch, ob das dann beim Wolfsberger AC war oder dann in Barnsley, natürlich geholfen war, die eine oder andere Situation einfach auch zu meistern.
Ja, und gibt ja dann auch immer das Thema, das wissen Sie ja, wie viel Spielerkarriere ist wichtig, um ein guter Trainer zu sein? Und da gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Manche sind ja nicht ganz so einverstanden, weil sie ja dann auch nicht in dem Kurs unterkommen zum Beispiel. Glauben Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass man da einen recht, würde ich sagen, stringenten weggegangen ist beim ÖFB in den letzten Jahren, dass durchaus verdiente ehemalige Nationalspieler zum Beispiel eben nicht vorerst zum Zug gekommen sind zur höchsten Trainerstufe? Zur Ausbildung?
Na, ich glaube, dass eine Spielerkarriere eine grundsätzlich großartige Voraussetzung für eine Trainerkarriere ist. Aber es darf nicht Ausschlussgrund für andere sein, aus meiner Sicht. Und deswegen ist es nach wie vor so, dass die Spielerkarriere schon bewertet wird, aber nicht mehr in dem hohen Ausmaß wie seinerzeit. Und jetzt gibt es einfach ein anwendungsorientiertes Assessment, wo es um diese Trainerskills geht, wo wir in der Vergangenheit einfach geschaut haben, die Trainer für den Kurs zu finden, die das größte Potenzial in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen haben. Und in die Richtung hat sich das letztendlich entwickelt.
Ja, ist vielleicht auch der Weg, den ja auch andere Länder mittlerweile auch wählen. Vor allem aber auch, dass das Trainerteam immer größer wird. Das hat man bei Gerd Stuber gesehen, das sieht man jetzt auch besonders bei Dominik Thalhammer. War das für Sie eine Grundvoraussetzung, dass Sie, ich sage fast nach Vorbild eines Footballteams in Amerika, ganz viele Spartentrainer haben? Also bei Ihnen gibt es ja Offensivtrainer, Defensivtrainer, Co-Trainer, Analyse, Dormann-Trainer, habe ich jetzt wen vergessen? Wahrscheinlich, ja. Sie gibt es auch noch.
Ja, mich gibt es auch noch.
Ist das für Sie die Grundvoraussetzung? Geht es gar nicht mehr anders? Weil andere Clubs machen es ja anders.
Grundvoraussetzung, ich denke, es gibt unterschiedliche Wege zum Erfolg oder unterschiedliche Strategien, aber ich finde es einfach einen extrem guten Ansatz, so zu arbeiten. Und ich finde einfach die Arbeitsweise, wie sie es jetzt aktuell in den letzten Wochen und Monaten einfach gestaltet, unglaublich herausfordernd und anspruchsvoll, aber auch toll, mit unglaublich guten Persönlichkeiten in meinem Trainerteam zusammenzuarbeiten, aber auch mit Trainern, die unglaubliche Fachkompetenz haben, wo man sich gegenseitig austauscht, wo jeder sein Spezialgebiet, sein Spezialbereich hat, wo er sich wirklich vertiefen kann, wo man gemeinsame dann in den unterschiedlichen Spielphasen Matchpläne entwickelt, wo man auch über den Tellerrand schaut und schaut, was passiert vielleicht bei anderen Vereinen im Ausland, was gibt es für Trends und Tendenzen im Spitzenbereich. Und ich denke, es ist eine tolle Herangehensweise aus meiner Sicht, mit Spartentrainern zu arbeiten, und ja, inspiriert mich total.
Sehen Sie Ihre Rolle da als die des Moderators, des Managers?
Ja, des Managers würde ich sagen. Ich denke, es geht um klare Strukturen und Verantwortungsbereiche. Letztendlich muss dann natürlich der Head Coach dann die Endentscheidung treffen. Aber es ist schon noch jetzt so meine Herangehensweise, dass die Spartentrainer im Training arbeiten und arbeiten können. Und ja, von daher bin ich derjenige, der dann beim Training dabei ist, Inputs gibt, und dann wird nachher auch diskutiert und Feedback gegeben. Und ich denke einfach, dass es ein sehr schlüssiger Arbeitskreis ist.
Stimmen Sie zu?
Ja, da stimme ich natürlich zu. Und ich habe ja damals schon beim Wolfsberger AC das Trainerteam ausgebaut, ja, und vergrößert. Und in Barnsley war es dann ganz klar, dass man aufgrund der Spielfrequenz, ja, ein dementsprechendes Trainerteam braucht, um hier...
Muss man sagen, 24 Teams, 46 Runden.
Genau.
Plus
genau.
Pokal.
Plus Pokal. Und von daher braucht es einfach für jeden Spieler, um dem auch gerecht zu werden, dass man jeden Spieler individuell abzuholt, ja, braucht es einfach unterschiedliche Trainer, die einfach dementsprechend individuell auf die Jungs eingehen können. Und also ein Trainerteam in der richtigen Größe ist für den Erfolg aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und sieht man ja auch international bei den großen Clubs, ja, dass es ohne dem ja überhaupt nicht mehr gehen würde, auf diesem Level dann einfach auch Erfolge einzufahren.
Ja, die Akzeptanz ist aber der Spieler natürlich die Grundvoraussetzung. Ich glaube, war das auch bei der Auswahl der Trainer für Sie entscheidend? Bogatetz war schon beim LASK. Aber die beiden anderen, nämlich Stefan Helm und Christian Heinrich, haben ja Sie quasi hinzugeholt.
Ja, also Emanuel Bogatetz stand natürlich auch für diese LASK-DNA, für das Pressing, für die Defensivarbeit. Ich glaube, das war auch für die Mannschaft auch sehr wichtig, dass Sie im Trainerteam jemanden sehen, der ihre DNA weiter verfolgt. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich Christian Heidenreich beim ÖFB kennengelernt, der sich sehr, sehr stark im Bereich der Standardsituationen vertieft hat, und auch den Stefan Helm, den ich auch in einer Ausbildung kennengelernt habe, den ich einfach auch sehr, sehr schätze, der sehr, sehr gute Überlegungen im Offensivspiel hat. Und denke, summa summarum arbeiten wir alle, denke ich, einfach sehr, sehr gut zusammen und produktiv zusammen, und es macht einfach riesengroßen Spaß, jeden Tag wir sind um 7 Uhr im Büro und verlassen es dann um 18 Uhr, 19 Uhr, und jetzt halten wir schon eine Zeit aus, und ich hoffe, wir halten es noch länger miteinander aus.
Ja, mit Sicherheit. Weil Sie Stefan Helmer ansprechen, schätzen wir auch, weil er bei uns war in der Analyseredaktion, bevor er dann über die Wiener Austria und über die Grasshoppers zu Ihnen gekommen ist. Was schon überraschend war, der war ja ein Sechser als Spieler, und jetzt ist er für die Offensive zuständig.
Ja, aber
so ist es. Der macht es gut.
Der macht's gut. Ja.
Oder habe ich Ihnen jetzt was Neues gesagt?
Nein, das ist schon gut.
Okay. Wir können allerdings festhalten, Dominik Thalhammer, dass es also beim LASK läuft. Das ist eben ein Verdienst des Trainerteams, Und das ist vielleicht auch der große Unterschied, dass es eben im Vergleich zur Vorsaison ein wenig anders gut läuft. Markus Klimmer.
Wo ordentlich gebrüllt wird, da braucht es auch einen Rudelführer, der die Ruhe bewahrt und den Überblick hat über sein Trainerrudel.
Das zeichnet ihn aus. Er ist detailverliebt, hat dadurch auch einen Expertenstab um sich herum und geht damit neue Wege und hilft den LASK, den eingeschlagenen Weg von Glasner noch weiter auszugestalten im Detail.
Und es klappt. Getreu dem Motto, viel hilft viel. Da braucht es beim Jubel schon eine Zeit, bis Dominik Thalhammer alle durch hat.
Wir kennen uns seit 7 Jahren, haben vor 7 Jahren das erste Mal für ein halbes Jahr zusammengearbeitet, haben dann im Rahmen der Europameisterschaft 2017 sehr intensiv zusammengearbeitet und waren in unterschiedlichen Entwicklungsprojekten beide involviert, sodass wir sowohl fachlich als auch uns menschlich sehr, sehr gut gekannt haben. Und ich denke, das war auch mit der Grund, warum wir gemeinsam diesen Schritt zum LASK getätigt haben.
Dominik Thalhammer, ein Mann, der sich nicht scheut, auch ungewöhnliche Wege zu gehen.
Ich denke, das trifft das vollkommen auf den Punkt. Nämlich, Dominik Thalhammer hat als Trainer begonnen, hat danach den theoretischen Weg eingeschlagen, nämlich die Trainerausbildung, die er übernommen hat von Willi Ruttensteiner letztlich, auf eine ganz neue Ebene zu stellen. Also da sind sehr viele Inhalte dabei. Und ich sage es offen und ehrlich, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber das dürfte jetzt der Weg sein, wie du gesagt hast, der neue Weg, wie man die heutige Trainergeneration lehrt und unterrichtet. Und danach wieder von diesem theoretischen Konstrukt, wobei man muss dazu sagen, er hat natürlich auch das Damenteam praktisch trainiert, trotzdem in den Männerfußball, in den Männerprofifußball zurückzukehren, das ist durchaus eine unübliche Vorgehensweise im Profifußball.
Alfred Tata spricht übrigens nicht nur als Sky-Experte über Dominik Thalhammer, sondern auch, weil er ihn schon lange kennt. Vor über 15 Jahren bei der Admira. Trainer Dominik Thalhammer, Co-Trainer Alfred Tata. Zwei, die laut Alfred Tata gut miteinander auskommen.
Weil er eine Figur war, die ja neu aufgetaucht ist, auch in der Bundesliga damals als junger Trainer. Wo du aber sehr schnell gemerkt hast, nachdem ich sehr intensiv mit ihm gearbeitet habe, dass er ein absoluter Teamplayer ist. Also wir haben sehr viel gemeinsam auch erarbeitet auf langen Reisen mit dem Fahrzeug zu den Spielen oder zu Trainings. Also konnten wir sehr viel Gedanken austauschen und dann hat man gemerkt, dass er einer ist, der ein offenes Ohr hat.
Winter 2020. Der LASK hat sich als großer Konkurrent für Salzburg etabliert. Mit Trainer Dominik Thalhammer. Das macht natürlich auch Jürgen Werner stolz.
Auch da sind die Unkenrufe natürlich gewesen, schon eine schlechte Vorbereitung. Und der Mann war nur Damentrainer bis jetzt und kann der das überhaupt? Und ich glaube, man hat gesehen, dass der Dominik Thalhammer mit seinem Team, mit der Idee eines spezialisierten Trainerteams sehr wohl erfolgreich sein kann. Und ich glaube, wir haben uns in der Spielweise sogar weiterentwickelt.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dominik Thalhammer. Und immer auch für Überraschungen gut.
Im Übrigen hat auch einen sehr guten trockenen Schmäh, Stichwort Lanzer.
Das musst du jetzt auflösen?
Nein, das soll er lachen drüber.
Okay, gut, danke.
Gerne.
Ja, und er lächelt in sich hinein. Lanzer, bitte. Worum geht's da?
Ja, ist ein Insider. Ich glaube, das ist schwer zu erklären. Aber es hat sich zugetragen, nachdem
sehr jugendfrei.
Nachdem wir den Klassenerhalt geschafft haben, damals in Bregenz, glaube ich, und auf der Rückfahrt. Und die Mannschaft ist mit dem Zug gefahren. Und ich glaube, der Zug musste damals auch angehalten werden, weil unsere polnischen Spieler ein bisschen übertrieben haben im Zug. Und ich war mit Frel auf der Raststation. Und da hat sich das dann zugetragen, aber es ist ein Insider.
Ein Insider, ja. Okay. Der Name der Raststation, könnte das sein?
Ja. Rosenberger.
Okay, okay. Also es gibt das ein oder andere Geheimnis, ist auch ganz klar. Und trotzdem gibt es ja viele, die auch sagen, wenn man sie so sieht bei der Arbeit, der täglichen Arbeit, aber auch bei den Spielen, immer sehr in sich geruht. Wann lächelt er? Kann er sich auch freuen? Wann feiert er? Kann er das überhaupt? Oder ist es so, ich möchte jetzt nicht den Karl Lauer bedienen, da gibt es ja, wenn man sagt, wenn einer sehr ernst ist, der putzt sogar mit der Krawatte die Zähne am Abend. Ist der Dominik Thalhammer so einer?
Ich würde sagen, so schlimm ist es nicht. Ja. Also gefeiert habe ich früher. Ja? Die Zeiten sind vorbei. Nein, ich kann mich schon freuen, aber ich denke, früher auch in meinen Anfängen in der Trainerkarriere war ich schon sehr, sehr emotional, teilweise auch in Bezug auf die Schiedsrichter. Und das habe ich mir aber abgewöhnt, weil das, glaube ich, keine gute Strategie und kein gutes Mittel ist. Und weil ich, glaube ich, auf der Linie oder weil es wichtig ist für einen Trainer, glaube ich, einfach alles unter Kontrolle zu haben oder zu versuchen, alles unter Kontrolle zu haben und kluge Entscheidungen zu treffen, so weit wie möglich. Und von daher ist, glaube ich, da ein hoher Fokus für einen Trainer, glaube ich, sehr wichtig.
Also voller Fokus aufs Spiel. Aber das heißt, wenn es einen Titel geben sollte, dann sehen wir schon einen ausgelassenen Dominik Thalhammer.
Ja, denke schon, aber sicher, wahrscheinlich nicht so in der Öffentlichkeit.
Gut, also da bleibt unter den Spielern vorbehalten. Gerd Struber wirkt irgendwie emotionaler, in jeglicher Hinsicht. Oder ist das jetzt nur oberflächlich so analysiert?
Nein, ich bin einfach ein sehr authentischer Trainer und wenn wir was zum Feiern haben, dann feiern wir. Ich glaube auch, dass speziell wenn man ja, viel Energie wo reinsteckt, ja, und das mache ich als Trainer und dann am Ende belohnt wird, ja, oder diesen Erfolg einfach einfährt, dann gilt es zu feiern. Ich denke, wir haben auch nur einen, ich habe auch nur ein Trainerleben, ja, und das will ich natürlich auch genießen in den Momenten, wo es einfach Sinn macht und speziell mein letzter Moment, wo wir es geschafft haben, mit Barnsley in der Liga zu bleiben, das war ein sehr emotionaler Moment und mit meinen Jungs zusammen. Und ja, und da haben wir auch die ganze Nacht durchgefeiert, weil das einfach dazugehört.
Ja, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Erfolge müssen ja auch irgendwie gefeiert werden. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man authentisch ist. Und da ist eben der eine so und der andere so. Wir haben über den ÖFB natürlich auch gesprochen, weil Dominik Thalhammer so lange auch dort beschäftigt war. Und er war eben nicht nur Leiter der Trainerausbildung, sondern eben auch, Sie haben es auch schon eingeblendet gesehen, Trainer der Damen-Nationalmannschaft. Gab es ja auch die Teilnahme an der Euro-Halbfinale. Wenn ich Sie frage, was können die Herren von den Damen lernen, ist diese Frage natürlich zulässig, aber kann man das überhaupt? Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist schon ein Unterschied in Ihrer Arbeit jetzt wieder beim LASK mit Männern?
Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich muss ich es enttäuschen, aber es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied in der Arbeitsweise. Ich denke, auch beim Frauennationalteam hat man auf sehr hohem Niveau arbeiten können, auf sehr professionellem Niveau. Natürlich ist es so, dass einfach hier ja, Tempo und Dynamik des Spiels natürlich nicht so hoch ist. Und es war natürlich für mich ein Wahnsinn, zum Last zu kommen und zu sehen, mit welchen Intensitäten einfach hier im Training gearbeitet wird und das auch tagtäglich. Ich denke, wenn es vielleicht so Unterscheidungsmerkmale gibt, dann ist es einfach so, dass ja, für Frauenteams einfach so dieser soziale Gedanke unglaublich im Vordergrund steht und im Männerfußball schon einfach so, dass das Gewinnen und Siegen sehr, sehr dominant ist. Aber auch jetzt habe ich eine Mannschaft, die sehr werteorientiert ist und für die einfach das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man auch bodenständig ist und von daher ist der Unterschied jetzt von der Herangehensweise und Arbeitsweise aus meiner Sicht nicht so groß.
Das glaube ich Ihnen. Ich dachte mir nur, dass es eben durch die Arbeit, die Sie mit der Damen-Nationalmannschaft und auch über längere Phasen gehabt haben, dass es da unter Umständen auch Entwicklungen gibt, wo Sie sagen, das ist etwas, was im Männersport unter Anführungszeichen vielleicht ganz gut wäre, wenn da auch, weiß nicht, mehr Gelassenheit oder was auch immer, haben Sie bis jetzt nicht feststellen können.
Nein. Ja.
Ist interessant. Gibt es doch nicht so viele Unterschiede, wie man uns immer nachsagt, ne? Möglicherweise. Wenn Sie sagen, der LASK und die Möglichkeiten, auch weil es einen Teamspirit gibt, glauben Sie, dass es heuer auch möglich ist, nicht nur Herausforderer zu sein, sondern auch am Ende vielleicht tatsächlich die Serie der Meisterschaften der Salzburger zu durchbrechen?
Ich denke, dass wir uns schon ganz klare Ziele gesetzt haben in der Saison und da geht es in erster Linie, definieren wir uns über Performance-Ziele und die setzen wir uns. Wir wollen einfach die Mannschaft weiterentwickeln und ich denke, man muss schon die Saison oder die Situation realistisch einschätzen, dass halt Red Bull schon sehr weit oben steht und eine sehr hohe Benchmark in unserer Liga ist und da geht es jetzt darum, einfach diesen Abstand zu verkürzen und die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, dass wir das schaffen und ich denke einfach, dass wir einfach hier eher so mittelfristig denken und jetzt noch nicht in diese Saison schauen wollen oder das so kurzfristig in Bezug auf diese Saison festlegen wollen.
Ja, wir können auch den Blick auf die Tabelle machen. Nach dem gestrigen Sieg der Salzburger hat ja der Meister, also Salzburg, wieder die Tabellenführung gegenüber dem LASK nach 11 Runden also übernommen. Gerd Struber, es ist eng, aber wir wissen natürlich auch, in Österreich gibt nicht so viele Länder, wo ja nach einem Grunddurchgang auch noch einmal die Tabelle und die Punkteanzahl halbiert wird und dann gibt es einen Finaldurchgang. Und trotzdem, aus der heutigen Sicht, aus Ihrer Außenperspektive, würden Sie sagen, dass es so ist, dass der LASK doch den Salzburger näher gerückt ist, war in der letzten Saison auch schon in Ansätzen zu erkennen, vor allem im Grunddurchgang?
Ja, ich denke, mich freut es, wenn die Liga spannend ist. Ich glaube einfach, dass der LASK, Sturm Graz, natürlich auch Rapid einen guten Job machen, ja, und dass es einfach ein Stück weit enger geworden ist. Ich glaube, dass die Liga das braucht am Ende, dass es spannend bleibt und dass es nicht wie in den letzten Jahren immer vom ersten Moment weg klar ist, dass Red Bull das wieder machen wird. Am Ende aber glaube ich, dass der FC Red Bull Salzburg einfach aufgrund der Kaderqualität, ja, und der Spitze, das für sich wieder entscheiden wird. Obwohl der LASK und speziell so auch, wie sie es gestern unter Beweis gestellt haben, ich glaube schon, eine lange Zeit da ein Wörtchen mitreden wird noch. Ja, vielleicht auch Sturm Graz. Ja. Ich finde, dass der Chris Ilser mit Sturm Graz gerade richtig einen stabilen Job macht und die Jungs richtig in die Spur gebracht hat. Also von daher, ja, viele Mannschaften, die da hoffentlich lange ganz vorne dabei sind, dass die Liga einfach auch lange spannend bleibt.
WRC haben Sie nicht erwähnt. Vergessen? Oder spielt der WRC dann keine Rolle im Kampf um ganz oben?
Ein WRC vergisst sich nie. Ich finde, der WRC macht einfach gerade einen großartigen Job im Europacup und die werden auch, und da bin ich überzeugt davon, in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder in der Meisterschaft eine Rolle übernehmen. Ich glaube jetzt nicht um den Titel, ja, aber ich glaube schon, dass sie wieder dort landen können, wie in den Jahren zuvor. Also von daher glaube ich einfach an eine sehr spannende Liga dieses Jahr und hoffentlich aber am Ende an einen Meister aus der Mozartstadt.
Als gebürtiger Salzburger ist das auch irgendwie nachvollziehbar und vor allem auch als Mitarbeiter des Red Bull-Konzerns. Und trotzdem, beim LASK haben wir gehört, da wird nachgedacht, ob man vielleicht noch im Winter einen holt. Bei Salzburg wird man auf alle Fälle einen verlieren, denn Dominik Szoboszlai hat ja gestern auf Sky auch noch einmal bestätigt, dass er mit Sicherheit im Jänner wechseln wird. Das ist dann schon auch ein Verlust. Und weil Sie sagen, Salzburg hat die Qualität in der Tat, aber ist auch die Breite gegeben, wenn man zum Beispiel den LASK-Kader ansieht, der ja sehr breit gefächert ist, auch qualitativ?
Ich denke schon, also ich bin überzeugt davon, dass da einfach wieder Jungs nachrücken, die man im Moment noch nicht so im Radar hat, ja, oder am Schirm hat. Es werden am Ende dann wieder Jungs dort Verantwortung übernehmen, ja, die man halt im Moment gar nicht so im Blick hat. Das hat Salzburg immer wieder geschafft und ich habe das Vertrauen in diese Mannschaft, dass da sie dann am Ende wieder Spieler wie, ja, entwickeln, die man gerade halt nicht so am Schirm hat. Also das wird auch, wenn es so sein soll, dass Szoboszlai die Mannschaft im Winter verlässt, ja, trotzdem genügend an Qualität überbleiben, um am Ende den nächsten Titel einzuführen.
Ja, so ist auch das Projekt Salzburg, dass eben nach ein, zwei Jahren in der Liga die besten Spieler auch abwandern. Im Gegensatz zum LASK, wo man schon sagen muss, auch eine Stärke ist, dass sehr viele Spieler eben schon über einen längeren Zeitraum, seit Oliver Glasner, in dieser Mannschaft sind und die Automatismen da auch tatsächlich gegeben sind. Auch Sie haben ja wenig vom Personal, gerade wenn es nicht unbedingt sein musste, aufgrund von Verletzungen, verändert in der Startformation.
Ja, ich glaube, das zeichnet den LASK auch aus, dass wir erstens, dass sich die Spieler, glaube ich, sehr, sehr wohlfühlen beim Verein und gern beim Verein spielen und dass man beim LASK sehr, sehr strategisch denkt, mittel- und langfristige Kaderplanung, Schattenteams aufbaut und auch genau weiß, ja, wie man einfach die Kaderstruktur dann in den nächsten Jahren auch aufbauen will. Und von daher, denke ich, wird in dem Bereich sehr, sehr professionell gearbeitet.
Zwei Spiele gibt es ja noch. Am Mittwoch das Cup-Achtelfinale ist es gegen ASK Elektra, gegen den Wiener Stadtligisten. Ich glaube, das muss natürlich als Pflichtaufgabe gelten für den LASK. Und dann noch in der Meisterschaft am Sonntag der Einsatz gegen die Austria. Die Ziele?
Ja, der Cup ist natürlich ein großes Ziel von uns und da muss man über einen Wiener Ligaverein natürlich, den muss man schlagen, da muss man drüber kommen. Ich denke, entscheidend ist immer den richtigen Fokus zu bekommen für diese Spiele. Ich denke, das haben wir jetzt auch immer sehr, sehr gut geschafft, auch nach der Europa League, dann in der Meisterschaft, diesen Fokus zu bekommen. Und das erwarte ich mir auch am Mittwoch. Und dann wollen wir natürlich die Saison mit dem Spiel in die Austria auch gut abschließen, weil ich glaube, dann hätten wir eine richtig gute Halbsaison gespielt und dann steht uns alles auch fürs Frühjahr offen.
Dann geht es in die Weihnachtspause. Wann geht es wieder los beim LASK mit dem Training?
Am 4. Jänner.
Ja, also dann kurze Vorbereitung auf das nächste wichtige halbe Jahr für den LASK. Die Spiele der Bundesliga natürlich am Samstag und am Sonntag bei uns zu sehen und bei Gerhard Struber. Wann geht es in die USA?
Ich werde Anfang, Mitte Jänner rüberreisen und je nachdem, wenn dann der Start bekannt gegeben wird. Wir haben ja die Möglichkeit, 6 Wochen, das ist eine Regel, 6 Wochen davor mit der Preseason zu beginnen, alle Mannschaften. Von daher muss man schauen, wie wir das dann am besten handeln, aber ich plane so Mitte Jänner rüber zu reisen.
Ja, dann alles Gute für diese neue spannende Aufgabe in New York City. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen beiden natürlich alles Gute, frohe Weihnachten, jetzt schon.
Ebenfalls.
Und bedanke mich natürlich auch bei unseren Zusehern heute hier auf Sky Sport Austria. Das war Talk und Tore, die letzte Ausgabe 2020. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns wie immer treu und vor allem bleiben Sie gesund. Wiederschauen. Schönen Abend.